Ja, liebe Geschwister, ich freue mich, dass ich heute mit dem dritten und letzten Teil unserer Predigtreihe Warum sind wir Menschen so trügerisch und bösartig? Fragezeichen. Und gibt es noch eine Hoffnung, mit euch weitermachen kann? Das Schöne ist, wir haben gerade ein Lied gesungen, da ist mir so bewusst geworden, ich habe drei Predigtreihen gebraucht, wahrscheinlich, um das Thema zu erklären. Und der Autor dieses Liedes hat es mit zwei Strophen geschafft. Und das ist immer beachtlich, wie ich sehe, was wir so für Lieder singen zum Teil und was für geistlicher Input da ist und wie man es in kurzen Worten schaffen kann. Aber gut, ich bin Francesco, ich brauche drei Teile dafür, um das zu erklären. Aber es ist mir wichtig, deswegen habe ich das damals, als wir damit angefangen haben, vor einigen Monaten auch ausgewählt. Fassen wir bitte kurz nochmal zusammen, was wir im letzten Teil besprochen hatten. Wir haben die Frage geklärt, warum der Mensch, und das nicht nur aus biblischer Sicht, sondern auch aus wissenschaftlicher Sicht, von Grund aus trügerisch und bösartig ist. Wir haben uns mit drei Fragen beschäftigt, die da hießen, gibt es dann noch überhaupt eine Hoffnung, wenn die Menschen so sind, wie sie sind? Und wenn es eine Hoffnung geben sollte, wo kommt die her? Und als drittes haben wir diskutiert, was muss ich konkret tun, wenn ich diese Hoffnung persönlich auch erleben möchte? Wir haben festgehalten, dass wir erstens das Grundproblem erkennen müssen und es auch ernsthaft lösen wollen. Es ist dabei wichtig, dass das eigentliche Problem an der Wurzel gepackt werden muss. Wir müssen es schaffen, durch eine richtige Analyse, durch die richtige Darstellung von Fakten und Prämissen und vor allem durch die richtigen Schlussfolgerungen das Richtige zu tun. Wir haben aber auch gesagt, und das ist ein ganz wichtiger Punkt gewesen, wir werden das niemals alleine schaffen. Wir brauchen, um dieses Grundproblem zu lösen, nichts Geringeres als ein neues Herz. Wir haben gerade von dem dienenden Herz gesprochen oder gesungen. Wir brauchen ein neues Herz. So wie kein herzkranker Mensch sich selbst heilen kann, denn er ist auf Hilfe von Ärzten angewiesen, genauso brauchen auch wir bei dieser ernsthaften, lebensbedrohlichen Diagnose externe Hilfe, wenn wir das Böse in uns langfristig überwinden wollen. Jesus Christus stellt sich selbst in Lukas 5 als der Arzt vor, der genau diese Art von Herzproblemen lösen kann. Wir alle wissen, dass wir hier nicht wirklich von einem organischen Problem sprechen, sondern dass das Wort Herz in der Bibel oft im bildlichen, übertragenen Sinn verwendet wird. So auch hier. Gemeint ist nämlich unser inneres Ich. Dieses Herz ist nicht nur das Zentrum deiner Gefühle und Wünsche, es ist auch der Ort, an dem du Urteile fällst und Entscheidungen triffst. Wir hatten zusammenfassend gesagt, dass wir Menschen tatsächlich eine Hoffnung haben, wenn wir auf den Richtigen setzen. Jesus Christus ist der Richtige. Er ist der Spezialist für diese Art von Problemen, den wir suchen müssen. Jesus um Vergebung bitten, ist der erste Schritt in ein neues Leben. Wenn wir Jesus unsere Schuld bekennen, schenkt er uns ein neues Herz, ein neues Ich und er ermöglicht uns somit auch einen Neuanfang. Die Bibel beschreibt diesen Prozess in 2. Korinther 5, Vers 17 folgendermaßen. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Liebe Geschwister, wir können wieder von vorne anfangen. Was hinter uns ist, ist vergessen. Es zählt nur noch das, was vor uns liegt. Was für ein befreiendes Gefühl. Ich weiß, dass viele unserer Geschwister, aber auch weltweit, viele Geschwister sich damit herumschlagen, was so mal war. Und sie nicht drüber hinwegkommen, was so geschehen ist, was sie so getan haben. Dass dieser Ballast sie wirklich belastet. Hier verspricht uns aber der Herr Jesus, dass wir neue Menschen sein werden. Wir müssen uns mit diesem alten Kram nicht mehr beschäftigen. Der ganze Ballast, den wir jahrelang mit uns mitgeschleppt haben, unsere Schuldgefühle, die unser Leben oft so schwer gemacht haben, sind vor Gott vergessen. Sie müssen uns also auch nicht mehr quälen. Vertraue Jesus Christus auch alle weitere Schritte an. Der Kontakt zu ihm darf nämlich auf keinen Fall nur ein einmaliges Gespräch sein. Wenn du es zulässt, nimmt er dich an die Hand und wird dich Stück für Stück führen. Du wirst sehen, wie er auch dein Leben und dein Verhalten positiv verändern wird. Dieser persönliche Entwicklungsprozess wird in der Bibel auch als persönlicher Heiligungsprozess beschrieben. Warum ein Prozess? Weil das Ganze ein Leben lang dauern wird. Dieser Heiligungsprozess endet erst mit unserem irdischen Tod. Wir müssen erkennen, und das hat der Prediger Sproul einmal sehr schön auf den Punkt gebracht, wir müssen erkennen, dass es zwei Dinge gibt, die jeder Mensch unbedingt verstehen muss. Das eine ist die Herrlichkeit Gottes und das andere ist die Sündhaftigkeit des Menschen. Diese beiden Tatsachen müssen wir immer vor Augen geführt haben. Und wenn wir verstehen, dass wir nicht selber in der Lage sind, unsere Sünde selbst abzuschütteln, dann sind wir auch bereit, nach einer Lösung zu suchen, die außerhalb von uns selbst liegt. Und dieser Prozess, liebe Geschwister, ist ganz hart. Zu akzeptieren, dass ich selber meine Probleme nicht lösen kann, sondern externe Hilfe brauche, das widerspricht komplett unserem menschlichen Wesen. Liebe Geschwister, die Tatsache, dass uns durch unsere Wiedergeburt der Heilige Geist in uns wohnt, macht uns aber auch nicht automatisch zu geistlichen Menschen. Viele meinen, nur weil der Heilige Geist in uns ist, sind wir jetzt heilig. Wenn man sich das aber dann selber anschaut, wir haben es auch heute Morgen wieder von Arthur auch gehört, dann wird uns sehr schnell bewusst, ja, wiedergeborene Christen haben den Heiligen Geist in sich, aber heilig sind sie noch lange nicht. Unsere Gesinnung, unser ganzes Verhalten muss von Gott bestimmt werden. Solange das nicht der Fall ist, werden wir nie heilig sein. Vielleicht denken wir auch oft zu wenig daran, dass all unser Denken, unser Reden, unser Handeln aus zwei möglichen Quellen kommen kann, solange wir auf dieser Welt leben. Wenn es die Merkmale des Fleisches sind, dann werden wir das sehen in unserer alten, sündigen Natur, weil die beherrscht uns dann. Dann sind wir fleischlich. Wenn es aber Lebensäußerungen aber sind, die der neuen Natur entsprechen und damit den Geist Gottes entspringen, dann sind wir geistlich. Aus einer dieser beiden Quellen kommt immer alles von uns. Die Frage ist nur, welche hat die Überhand gerade? Bestimmt das Fleischliche mein Wesen oder bestimmt das Geistliche mein Wesen? Aber solange wir hier leben, sind beide Sachen in uns drin. Und das dürfen wir nicht vergessen. Geistliche und fleischliche Beweggründe können auch vermischt auftreten, sodass unser Handeln schwer zu deuten ist. Dennoch geht alles auf diese beiden Quellen zurück. Das lesen wir auch im Galaterbrief unter anderem. Wir meinen vielleicht manchmal geistlich zu handeln, aber in Wirklichkeit ist das sowas von fleischlich und wir reden uns das einfach nur ein, weil wir uns damit besser fühlen. Galater 5 sagt ganz klar, die Verse 16 und 17 und Vers 25. Ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Und diese widerstreben einander, sodass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Vers 25, wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Gott will die ganze Persönlichkeit von uns Gläubigen. Er möchte unseren Verstand bestimmen, er möchte unseren Willen bestimmen und er möchte auch unsere Gefühle bestimmen. Unter der Aufsicht des Geistes Gottes steht, vor ihm geleitet zu werden, ist das Ziel. Nur so können wir die Werke des Fleisches vermeiden. Das Fleisch selbst kann ja nur Böses hervorbringen, weil daran nichts Gutes wohnt. Das lesen wir in Römer 7, Vers 18. Wenn man sich auf Gott einlässt, liebe Geschwister, muss uns klar sein, dass er unseren Verstand, unseren Willen und unsere Gefühle bestimmen will. Alles oder nichts, das ist sein Anspruch. Deshalb sollten wir auch während unserer Zeit hier auf dieser Erde drei wichtige Sachen am liebsten täglich tun. Das erste ist, Tag für Tag Herz und Sinn dem Wort Gottes öffnen. Tag für Tag, wie wir jeden Tag auch essen und trinken, sollten wir uns bewusst machen, dass wir jeden Tag, Tag für Tag, unser Herz und unser Sinn dem Wort Gottes öffnen sollten. Zweitens sollten wir im Gebet nach dem Willen Gottes fragen. Und drittens unsere Ziele nach seinen Willen ausrichten. Arthur hat vorhin ein Lied ausgesucht und hat auch selber auch dann gesagt, dass der Herr Jesus selbst kurz vor der Kreuzigung gefragt hat, was soll ich tun? Wenn es irgendwie möglich ist, lass das an mir vorbeigehen. Er hat seinen Vater gefragt, was soll ich tun? Geht es auch anders? Und Gott war klar und er war gehorsam. Also dieser dritte Schritt, unsere Ziele jeden Tag nach seinem Willen ausrichten, ist ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil. Dann erst kann der Geist Gottes in uns die Einzelheiten des Lebens leiten und wir werden im Geist wandeln und als Geistliche uns erweisen. Ich möchte euch mal zwei konkrete Beispiele bringen. Ihr kennt mich ja, ich bin immer sehr praktisch orientiert. Wenn wir im täglichen Bibelstudium unser Herz und unser Sinn auf Gottes Wort ausrichten und dann lesen wir diese folgenden zwei Bibelstellen. Stellt euch vor, ihr seid jetzt morgens in eurer Morgenrunde und liest die Bibel und dann heißt es auf einmal in Hebräer 12, 14a ein ganz einfacher Satz, der da heißt: Jagt nach dem Frieden mit jedermann. Um es noch ein bisschen schwerer zu machen, Epheser 4, 32, die zweite Bibelstelle. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergibt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Was machen diese drei Sätze mit einem wiedergeborenen Christen? Morgens, wenn noch nicht viel Hektik da ist, das Radio ist noch nicht an, der Fernseher ist noch nicht an. Bei mir ist es so, dass meine Frau mir meistens gegenüber sitzt. Meistens heißt es so 99% eigentlich. Und dann liest du solche Sätze. Was passiert mit uns? Was geht uns dann durch den Kopf? Mich persönlich, sage ich ganz ehrlich, machen diese Sätze oft sehr unruhig. Dann gehen mir sofort einige Namen und Situationen durch den Kopf. Ich habe festgestellt, dass das was mit mir macht. Mein Gott will von mir, dass ich nach dem Frieden jagen soll mit jedermann. Mein Gott will, dass ich nicht bitter bin, nicht wütig, nicht zornig. Und dann vergleiche ich mich in dem Moment mit mir selbst und sage, passt das, was Gott von mir will, mit dem, was ich tue, Tag ein, Tag aus. Ich habe persönlich festgestellt, dass ich nicht mehr in Unfrieden leben kann. Das war früher, liebe Geschwister, deutlich anders. Als wiedergeborener Mensch denke ich mittlerweile komplett anders als früher. Ich lebe mittlerweile komplett anders als früher. Und ich werde auch sicherlich mittlerweile anders sterben als früher. Gedanklich zumindest. Ich habe keine Angst mehr vor dem Tod. Das war früher anders. Mein persönliches Ziel, meine Lebensaufgabe ist es geworden, mit der Zeit immer mehr meinem Herrn, Jesus Christus, ähnlicher zu werden. Epheser 4, Vers 15. Was mir früher leicht gefallen ist, geht jetzt einfach nicht mehr. Ich war früher in der Lage, tagelang, wochenlang nachtragend zu sein. Wer mir nicht glaubt, meine Frau kenne ich schon über 30 Jahre, sie kann davon berichten. Ich konnte zu dieser Zeit auch ohne Probleme bei Stress und Streit ins Bett gehen und einschlafen, wie ein kleines Kind. Und habe damit der Bibel widersprochen, weil da hieß es ja in Epheser 4, 26, zürnt nicht, zürnt ihr, so sündigt nicht. Die Sonne gehe nicht unter über euren Zorn. Ich war oft wütend und konnte trotzdem schlafen gehen, habe das nicht gerade gezogen. Es hat mich nicht sonderlich unruhig gemacht. Und wisst ihr warum? Weil ich mir eingeredet habe, dass ich recht hatte. Ich war davon überzeugt, nichts Falsches gemacht zu haben. Ich war überzeugt, im Recht zu sein. Also konnte ich schlafen wie ein kleines Baby. Aber Gott sagt was anderes. Gott sagt nicht, wenn du glaubst, dass du im Recht bist, kannst du ruhig schlafen gehen, wenn du wütend auf jemanden bist oder zornig bist. Ich war mal der Meinung, der andere muss sich entschuldigen. In dem Fall meine Frau oft. Sie hat sich für Sachen entschuldigt, die sie gar nicht gemacht hat. Nur um den Frieden zu wahren. Und ich hatte kein schlechtes Gewissen. Und das Schlimme ist, ich war schon Christ. Ein anderes Beispiel, mal zusammengestellt. Stellt euch mal folgende Situation vor, die jedem von uns auch mal selber passieren könnte. Ich habe das mal so in drei Akten beschrieben. Akt 1. Zwei geistliche Schwestern aus den USA pflegten eine langjährige und sehr persönliche Freundschaft zueinander. Diese Freundschaft war grundsätzlich immer geprägt von Harmonie und Einigkeit. Okay, die beiden Schwestern hatten schon, immer schon, unterschiedliche Sichtweisen zu bestimmten Themen. Aber diese Unterschiede haben einige nie ihre innige Freundschaft gefährdet. Respekt und Achtung zueinander hat diese Freundschaft faktisch charakterisiert. Eines Tages, so wie es manchmal so ist, kam es aber zu einem heftigen Streit zwischen diesen beiden Schwestern. Ich spreche nicht von leiblichen Schwestern, ich spreche von geistlichen Schwestern jetzt. Dieser Streit bahnte sich ehrlich gesagt schon monatelang vorher an. Auf beiden Seiten staute sich irgendwas auf, was über die Zeit irgendwann mal raus musste. An diesem bestimmten Tag kam es zu einem heftigen Streit. Die eine Freundin begann das Gespräch, indem sie der anderen Freundin aus dem Nichts schwerwiegende Vorwürfe gemacht hat. Vorwürfe, die sie bis heute inhaltlich nicht nachvollziehen kann. Es wurde daher sehr persönlich. Die Tonlage und Haltung der zu Unrecht beschuldigten Schwester war Richtung Ende des Gesprächs lange nicht mehr vorbildlich. Emotionen schossen aus ihr raus. Und da bewahrte sich leider das, vor was sie ihre Mutter immer gewarnt hatte. Achte immer auf einen wertschätzenden Ton bei einem kritischen Gespräch. Das hatte ihre Mutter ihr eingetrichtert von klein auf. Aber nicht nur ihre Mutter, sondern auch Gott. Wenn du das nicht machst, wird die Diskussion beendet, auch wenn du inhaltlich recht hast. So war es leider auch in diesem Gespräch. Die zu Unrecht beschuldigte Schwester hat sich nach dem Gespräch sehr über sich selbst geärgert. Durch ihre emotionale, unwürdige Art und Weise hat ihre Freundin die richtigen Inhalte, die Gegenargumente gar nicht mehr aufgenommen. Konnte sie wahrscheinlich auch gar nicht mehr aufnehmen. Sie ist bis heute noch davon überzeugt, dass die inhaltlichen Vorwürfe ihrer Schwester ungerechtfertigt waren. Sie kann sich bis heute noch nicht erklären, wie das überhaupt geschehen konnte, auf welche Grundlage das Ganze geschehen konnte. Aber, und es ist der entscheidende Punkt, durch ihre eigene Art der Gesprächsführung hatte die andere einfach zugemacht. Sie konnte erzählen, was sie wollte. Das andere war zu. Keiner ihrer sehr guten Argumente, wie sie fand, konnten die heftigen Vorwürfe widerlegen, weil die andere Schwester nicht mehr zugehört hat. Die zu Unrecht beschuldigte Schwester war am Ende selber schuld, weil sie nicht auf den Rat ihrer eigenen Mutter und auf den Rat Gottes gehört hatte. Sie hatte sich zwar für ihre emotionale Art gleich am nächsten Tag bei ihrer Schwester entschuldigt, aber die Chance auf Aufklärung und Schlichtung war vertan. Die Konsequenzen waren, dass die jahrelange Freundschaft im wahrsten Sinne des Wortes zerbrochen ist. Alles, was sich jahrelang zusammen aufgebaut hatten, war kaputt, als ob es nie existiert hätte. Eine tragische Situation für beide Geschwister. Ab jetzt war Funkstelle angesagt. Ende Akt 1. Zweiter Akt. Jahre später las die zu Unrecht beschuldigte Schwester, zumindest aus ihrer Sicht, eines Morgens wieder, es war so gegen 6.15 Uhr, bei ihrer täglichen Andacht die folgende Überschrift in ein Andachtsbuch. Die Überschrift hieß Grenzüberwindungen. Der Tagesvers, der dazu passt, war Römer 15, Vers 7. Wer kennt diesen Vers? Wer hat aufgepasst bei der Trauung von Sascha und Anna? Das ist nämlich ihr Trauvers gewesen. Deshalb nehmt einander an, wie auch Christus euch aufgenommen hat, zu Gottes Herrlichkeit. Was stand in diesem Andachtsbuch? Ich lese mal, ich zitiere das 100% vor. Es gibt Orte auf dieser Welt, die einen gewissen Gruselfaktor für sich gepachtet haben. Einer dieser Orte ist Panmunjom, der bekannte Grenzpunkt zwischen Nord- und Südkorea, an dem sich nun schon seit Jahrzehnten Soldaten verfeindet gegenüberstehen. Dieser nun so lange anhaltende Konflikt zwischen diesen beiden Ländern ist mehr als tragisch, weil Korea ja ursprünglich ein zusammengehörendes Land war. Doch im Rahmen des Koreakrieges vor rund 70 Jahren brach es auseinander. Seitdem haben die Koreaner keinen Weg zum Frieden gefunden. Und an einer Wiedervereinigung ist schon gar nicht zu denken. Keiner wagt den ersten Schritt. Nicht nur auf Länderebene, auch im privaten Bereich kann es sein, dass etwas auseinanderbricht, was eigentlich zusammengehört. Freundschaften und Ehen können zerbrechen und Misstrauen und Entfremdung einen Neuanfang behindern. Doch das muss nicht so bleiben. Der Tagesvers fordert dazu auf, mutig Versöhnungsinitiativen zu ergreifen, indem man bereit ist, den anderen trotz aller Hindernisse wieder ganz neu ins eigene Leben aufzunehmen. Dazu muss man oft mutig den ersten Schritt machen. Das größte Vorbild hierzu ist Gott selbst. Schließlich zerbrach bereits durch die Schuld der ersten Menschen die Verbindung zwischen ihm und uns. Doch er ergriff die Initiative, ging den ersten Schritt und schickte uns Jesus Christus als den Erlöser, damit wir wieder echte Gemeinschaft mit ihm haben können. Noch im Bild diese zwei Schwestern, die beste Freunde waren, will ich mal behaupten. Dann passiert das, was passiert. Und dann kommt dieser Bibeltext. Ich möchte jetzt meinen Fokus auf die Schwester richten, die sich emotional falsch verhalten hat, die das Gespräch zerstört hat durch ihre Art und Weise. Was ist in dieser Schwester jetzt im Kopf passiert, als sie das gelesen hat? Sie fühlte sich zu Unrecht beschuldigt. Sie hat versagt, hat sich aber entschuldigt, dachte, das Thema wäre erledigt. Und dann kommt so ein Bibeltext. Was macht das mit dieser Person? Ich kann euch sagen, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass diese Person sehr aufgewühlt war. Warum soll ich den ersten Schritt machen? Nord- und Südkorea ist doch kein Vergleich. Ich habe doch nichts falsch gemacht. Doch, habe ich, habe mich doch entschuldigt. Was ist in dieser Person gefallen, nachdem man Gottes Wort zu sich liest? Und es muss nicht überlegen, und du hast den Heiligen Geist in dir. Ich kann euch sagen, dass ich sicher bin, dass diese Person sehr aufgewühlt war. Die zu Unrecht beschuldigte Schwester wollte eigentlich nie mehr den ersten Schritt machen in dieser Richtung. Die andere Schwester hatte sich zu dem Zeitpunkt auch bei ihm nie dafür entschuldigt oder bei ihr. Doch sie konnte nicht anders. Nach bestimmt einer Stunde hat diese Schwester, die aus ihrer Sicht ungerechtfertigt behandelt worden ist, eine E-Mail geschrieben und somit den ersten Schritt gemacht. Sie hat ihre persönliche Grenze überwunden und Gott, unseren Vater, gehorcht. Das mag es lapidar klingen, aber den Schritt zu machen, den ersten Schritt, ist nicht einfach. Vor allem, wenn man meint, man hätte nichts falsch gemacht. Liebe Geschwister, wenn man ein neues Leben hat, ist man nicht mehr der gleiche Mensch. Wenn Gott zu uns spricht, können wir nicht anders als zu gehorchen. Der alte Adam hätte damit kein Problem gehabt. Aber der neue Mensch kann das Gespräch Gottes nicht ignorieren. Das macht was mit uns. Und ich bin mir sicher, dass viele von euch ähnliche Situationen haben, wo man sich sagt, was soll ich tun? Warum soll ich das jetzt tun? Weil wir neue Menschen sind. Ich bin selbst der beste Beweis, dass geistliche und fleischliche Beweggründe auch vermischt auftreten können. Gott sei Dank habe ich in den letzten Jahren aber mich geistlich weiterentwickeln können. Und jetzt kommt der entscheidende Satz aber. Auch wenn ich weiß, dass da noch sehr, sehr viel Spielraum nach oben ist. Sehr viel Spielraum. Bitterkeit, Wut, Zorn, Geschrei, Lästerung, Bosheit sind unsere alten, natürlichen Laster, die wir aufgeben müssen. Und wir müssen diese natürlichen Laster, die jeder von uns hat, durch übernatürliche Tugenden ersetzen, die da sind: Güte, Mitleid, Vergebungsbereitschaft. Das großartigste Beispiel für diese Vergebungsbereitschaft ist Gott selbst. Die Grundlage seiner Vergebung ist das Werk Christi auf Golgatha. Und wir sind die unwürdigen Empfänger seiner Vergebung. In Christus, das heißt in seiner Person und in seinem Werk, fand Gott die gerechte Grundlage, auf der er uns vergeben konnte. Weil Gott uns vergab, als wir ihm Millionen von Euro schuldig waren, sollten wir anderen ebenfalls vergeben, wenn sie uns ein paar Euro schulden. Wir alle kennen die Geschichte aus Matthäus 18, wo es darum geht, dass der König einen Schuldner Geld erlasst und der gleiche Schuldner am nächsten Tag oder am selben Tag, glaube ich sogar, einen anderen Schuldner nichts erlasst. Wie kann ich als wiedergeborener Christ noch nachtragend sein, wenn Gott mir gegenüber nicht nachtragend ist? Wie könnte ich mit jemandem noch in Unfrieden sein, wenn Gott mit mir in Frieden ist? Wenn Gott mit mir Mitleid hatte und sogar in Vorleistung gegangen ist, wie kann ich dann kein Mitleid für meine Mitmenschen haben? Das passt nicht. Das ist nicht mehr möglich. In dem Augenblick, da mir jemand Unrecht tut, muss ich ihm vergeben. Dann ist mein Gewissen frei. Wenn ich ihm das Unrecht weiter vorhalte, dann sündige ich gegen ihn sowie gegen Gott. Das muss uns bewusst sein. Ob der andere Reue zeigt, etwas wieder gut macht, mich um Vergebung bittet oder nicht, ändert nichts an der Situation. Ich habe ihm sofort zu vergeben. Er muss sich vor Gott für das Unrecht verantworten, das er mir angetan hat, wenn es so ist. Doch das ist seine und Gottes Sache und nicht meine. Und das ist ganz wichtig, dass wir das immer trennen. Ich muss ihm zuallererst vergeben, egal ob dieses Bemühen Erfolg hat oder nicht. Und jetzt komme ich zum anderen Punkt, der auch nicht ganz einfach ist. Vergeben bedeutet in diesem Fall auch wirklich vergessen. Wer kennt das von euch? Ich habe dir doch vergeben und jeder merkt, da ist nichts vergeben, ist nichts vergessen. Jedes einzelne Wort ist noch da. Ich vergebe dir, aber mein Innerliches zeigt, dass da nichts vergeben ist. Jeremia 31, die Verse 31 bis 34, zeigen sehr deutlich, was Fakt ist. Und Hebräer 8 zitiert das, was in Jeremia steht. Wir gucken mal zusammen jetzt Hebräer 8, Vers 12, in einem einzigen Satz. Denn ich werde gnädig sein gegen ihre Ungerechtigkeiten und an ihren Sünden und ihren Gesetzlosigkeiten werde ich mich nicht mehr gedenken. Wenn Gott uns verzeiht, ist es weg, als ob es nie passiert wäre. Das ist der Maßstab, den Gott auch an uns setzt, wenn wir Vergebung aussprechen. Es bringt nichts, heuchlerisch zu vergeben, aber im Grunde genommen merkt jeder, dass da noch was ist. Dann lasst es mit dem Vergeben. Dann habt ihr da die Sünde aufgebaut. Aber zu vergeben und doch nicht zu vergeben, weil wir es nicht vergessen können, da ist ein Problem. Doch was soll ich aber tun, wenn der andere, ob Christ oder nicht Christ, gar keinen Frieden mit mir will? Das gibt es ja auch im Leben. Da will einer einfach nicht mehr. Und der andere wollte es noch nie haben. Die Bibel sagt sogar hier, dass die Gottlosen den Weg des Friedens gar nicht kennen. Römer 3, Vers 17. Und den Weg des Friedens kennen sie nicht. Also ist ja noch schwieriger. Da gibt es Leute, die wollen gar keinen Frieden mit uns, wenn sie nicht Christen sind. Das macht es uns Christen nicht wirklich einfacher, oder? Und trotzdem, und das ist der entscheidende Punkt, und trotzdem sollen Christen jederzeit danach streben, im Frieden mit allen Menschen zu leben. Durch diese Ermahnung von Paulus ist gerade dann es besonders wichtig, wenn wir Christen unter Druck geraten, sei es in der Gemeinde, im Job, bei Freunden oder beim Autoparkplatz suchen, beim Auto. Egal wann. Und auch wenn wir meinen, ungerecht behandelt worden zu sein. Denn gerade zu solchen Zeiten ist es nur zu leicht, dass wir die eigene Frustration und Furcht an denen auslassen, die uns am nächsten stehen und uns am liebsten sind. Wenn ich mich nicht austoben kann mit der Person, kriegen es meistens andere ab. Und das ist nicht richtig, liebe Geschwister. Das ist falsch. Das darf nicht sein. Der Friede ist eine übernatürliche Frucht des Heiligen Geistes, die in uns ist. Die Frucht des Geistes aber, scheiße es in Galater 5, Vers 22, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Das sind übernatürliche Früchte. Das kann keiner von uns einfach so. Aber wenn ich den Heiligen Geist habe, dann kann ich sicher sein, dass ich in der Lage wäre, nicht weil ich so gut bin, sondern weil Gott mir diese übernatürliche Frucht gibt. Deswegen ist es auch keine Mission Impossible, dass das nicht möglich ist. Es ist möglich. Ich muss mich nur darauf einlassen und Gott das Zepter geben. Wenn man diese Früchte darstellt, beweist man faktisch, dass man ein neues Leben hat. Diese natürlichen Laster sollen aufgegeben werden und durch die übernatürlichen Tugenden ersetzt werden. Unser Herr möchte uns bei diesem Heiligungsprozess, bei diesem Veränderungsprozess unterstützen und leiten. Doch wir müssen ihn auch schon um unsere Bereitschaft signalisieren und ihn darum bitten, dass er uns hilft. Und wie macht man das ganz praktisch? Indem wir zu ihm beten. Wir haben vorhin gehört, dass wir drei Sachen tun sollten, am liebsten täglich. Tag für Tag unser Herz und Sinn dem Wort Gottes öffnen, im Gebet nach seinem Willen fragen und auch um Unterstützung bitten und unsere Ziele nach seinem Willen ausrichten. Wenn wir Tag für Tag sein Wort studieren, werden wir lebensverändernde Kraft erleben. Wir haben das in diesem Beispiel vorhin gelesen. Wenn diese Schwester das nicht gelesen hätte in der Bibel, diese Aufforderung, hätte sie niemals den ersten Schritt gemacht. Wenn sie die Bibel nicht gelesen hätte, hätte sie nie sich verändert. Sie wäre in ihrer Meinung stur geblieben. Sie hätte nicht den ersten Schritt gemacht und somit ihren Stolz überwunden. Und deswegen ist es wichtig, dass wir Tag für Tag Herz und Sinn dem Wort Gottes öffnen. Wenn wir aber merken, das schaffen wir nicht, dann müssen wir beten. Und da gibt es ein gutes Beispiel auch in Matthäus 7, die Verse 7 bis 11. Hier wird beschrieben, was wir zu tun haben, wenn wir merken, wir kriegen es alleine nicht hin. Der Herr selbst hat uns das erklärt in Matthäus Brief. Lasst uns das gemeinsam lesen. Bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Denn jeder, der bittet und empfängt, und wer sucht, der findet, und wer anklopft, dem wird aufgetan. Oder ist unter euch ein Mensch, denn wenn sein Sohn ihn um Brot bittet, ihm einen Stein gibt? Und wenn er um einen Fisch bittet, ihm eine Schlange gibt? Wenn nun ihr, damit sind wir gemeint, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben versteht, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten? Wir dürfen den Herrn darum bitten. Und das Dritte, wir müssen natürlich auch dann jeden Tag uns bewusst machen, ist das jetzt ein Ziel, was ich verfolge, oder ist das ein Ziel, was Gott von mir will, das ich verfolge? Psalm 37,5 bringt es auf den Punkt. Psalm 37,5 sagt, was wir jeden Tag tun müssen. Da heißt es nämlich, befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn, so wird er es vollbringen. Ja, er wird deine Gerechtigkeit aufgehen lassen, lass wie das Licht und dein Recht wie den hellen Mittag. Befiehl dem Herrn deinen Weg, das ist unser Auftrag. Selbst wenn wir fälschlich angeklagt oder verleugnet werden, so wie es der Schwester vielleicht in dem Beispiel passiert ist, sollen wir alles in Gottes Hand geben und nicht das Thema selbst angehen wollen. Befiehle die ganze Angelegenheit dem Herrn an. Werfe die ganze Last auf ihn. Lass ihn für dich handeln. Dann wirst du völlig gerechtfertigt werden. Es wird allen Sehenden klar werden, dass du trotz allem unschuldig warst. Liebe Geschwister, diese praktischen Heiligungsprozesse, die auch im Thessalonicher Brief beschrieben sind, gehören nun als wiedergeborene Christen zu unserer Lebensaufgabe. Das macht den Sinn unseres Lebens erst aus. Wir haben die Gnade Gottes selbst erfahren dürfen, einen Neuanfang machen dürfen und nun geht es darum, dass wir diese Liebe und diese Gnade jeden Tag auch selber persönlich ausstrahlen. Wenn euch jemand fragt, was ist der Sinn eures Lebens, hoffe ich, dass ihr auf diesen Punkt kommt. Die Gnade, die ich selbst erfahren habe, möchte ich ausstrahlen. Die Gnade, die ich selbst erleben durfte, möchte ich anderen auch zeigen. Das bedeutet Christsein. Der 1. Thessalonicher Brief 4, die Verse 1 bis 5, beschreibt genau diesen Prozess. Ich lese es mit euch zusammen. Weiter nun, ihr Brüder, bitten und ermahnen wir euch in dem Herrn Jesus, dass ihr in dem noch mehr zunehmt, was ihr von uns empfangen habt. Nämlich, wie ihr wandeln und Gott gefallen sollt. Eine ganz klare Aufforderung. Denn ihr wisst, welche Gebote wir euch gegeben haben im Auftrag des Herrn Jesus. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr euch der Unzucht enthaltet, dass es jeder von euch versteht, sein eigenes Gefäß in Heiligung und Ehrbarkeit in Besitz zu nehmen. Nicht mit leidenschaftlichen Begierden, wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Dieser Heiligungsprozess, den jeder von uns durchläuft, soll nun jeden Tag unseres irdischen Lebens bestimmen. Diese Heiligung sollte fortschreiten, dass wir mit der Zeit immer mehr unseren Herrn Jesus Christus ähnlich werden. Doch die praktische oder fortschreitende Heiligung ist ein Sachverhalt, wozu unser Gehorsam und unser Mitwirken gehört. Ich kann nicht einfach sagen, ich möchte jetzt heilig sein. Ich möchte jetzt gehorsam sein. Ich muss es auch wollen. Ich muss mein Fleisch überwinden. Die Tatsache, dass wir ihr nachjagen müssen, ist auch ein Beweis dafür, dass wir sie nicht in diesem Leben oder niemals in diesem Leben vollkommen erlangen werden. Der Apostel Paulus bittet den Herrn in diesem Zusammenhang auch ganz bewusst um die Bewahrung von uns Gläubigen. Das lesen wir in 1. Thessalonicher 5, Vers 23. Weil der Apostel Paulus wusste, dass das schwer wird, dass das nicht einfach ist, dass es Rückschläge geben wird, hat er auch den Herrn selbst darum gebeten, uns zu bewahren. Wir lesen zusammen, 1. Thessalonicher 5, 23. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und euer ganzes Wesen, der Geist, die Seele und der Leib, möge untadlich bewahrt werden bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Die Bewahrung, hatten wir vorhin schon gesagt, gilt der ganzen Person. Und zwar angefangen mit dem Geist, mit der Seele und dem Leib. Man beachte mal die Reihenfolge, die in der Bibel stehen. Geist, Seele, Leib. Was sagen wir Menschen oft? Leib, Seele, Geist. Umgekehrt. Zu Anfang der Schöpfung war der Geist am wichtigsten und der Leib am unwichtigsten. Die Sünde hat diese Ordnung umgekehrt. Seit der Sünde ist der Mensch von Natur aus das Wichtigste, seinen Leib zu versorgen. Und was macht er? Er vernachlässigt seinen Geist. Es hat sich komplett gedreht. Wenn wir füreinander beten, dann sollten wir die biblische Ordnung folgen und die geistlichen Bedürfnisse vor den leiblichen Bedürfnissen stellen. Einfach gesagt, schwer getan, aber das ist die Aufgabe. Unsere geistlichen Bedürfnisse vor den körperlichen Bedürfnissen stellen. Aus diesem Vers und anderen geht hervor, dass wir Wesen mit drei Bereichen unseres Menschseins sind. Unser Geist, um den es hauptsächlich geht, ist derjenige Bereich, der uns ermöglicht, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Wenn der Geist betrübt ist, ist auch die Gemeinschaft mit Gott betrübt. Unsere Seele ist der Sitz der Gefühle, der Sehnsüchte, der Erregung und der Neigung. Und unser Leib ist das Haus, in dem wir wohnen. All unsere Bereiche müssen bewahrt werden, das heißt vollständig und gesund erhalten werden. Ein Exeget hat den Bedarf nach Bewahrung folgendermaßen beschrieben. Der Geist muss bewahrt werden, vor allem, dass ihn verunreinigen könnte. Vor allem, dass das Zeugnis des Heiligen Geistes über die Beziehung der Heiligen zu Gott behindern könnte. Vor allem, dass die Anbetung verhindert, die Gott sucht. Wenn der Geist krank ist, werden wir keine Gemeinschaft mit Gott haben. Und dann ist das Fundament weg. Die Seele muss bewahrt werden vor bösen Gedanken, vor fleischlichen Begierden, die gegen sie streiten, vor Bitterkeit und Streit. Und der Leib muss bewahrt werden vor Unreinigung und vor Missbrauch. Liebe Geschwister, die Wahrheit ist, dass viele Menschen sich mit einem halbherzigen Christenleben zufrieden geben, wobei einige Bereiche in ihrem Leben immer noch weltlich geprägt sind. Das ist die Realität. Die apostolischen Ermahnungen reichen fortwährend bis in alle Winkel unseres Wesens, sodass keiner der Reinigung entkommen kann. Die Bibel ist auch da klar, die sagt es ganz klar. Das Gebet des Apostel Paulus, was wir vorhin gelesen haben, geht mit dem Wunsch weiter, dass Gottes Heiligung und Bewahrung sich auf jeden Teil unserer Persönlichkeit auswirken möge. Dass die Gläubigen bei der Ankunft des Herrn Jesus Christus untadlich sein sollen. Warum sind wir Menschen so trügerisch und bösartig? Gibt es noch eine Hoffnung? Ich hoffe, ich konnte euch diese Frage in dieser Predigtreihe beantworten. Ich hoffe, dass jetzt mindestens drei Sachen klar geworden sind. Die erste Tatsache, dass wir jetzt wissen, warum wir Menschen so trügerisch sind und so böse, und zwar seit dem Sündenfall. Dass wir verstanden haben, dass es keine Religion, keine Philosophie, keine Ideologie gibt, die die Menschheit bisher nachhaltig positiv verändert hat. Die ganzen Versuche bisher, uns zu besseren Menschen zu machen, sind kläglich gescheitert. Da gibt es nichts, was dazu beitragen konnte. Keine neue Vorgabe an Verhaltensweisen hat jemals geholfen, uns zu besseren Menschen zu machen. Sowohl der Kommunismus, der sogar auf Ideen gründete, die hieß Gleichheit und Freiheit für alle Gesellschaftsmitglieder. Alle haben Gemeineigentum, nichts gehört mir besonders. Und wir wollen die Probleme gemeinsam lösen. Kläglich gescheitert. Die soziale Marktwirtschaft, in der wir leben dürfen, die ja zu den besseren Gesellschaftsformen zählt, hat nichts verändert. Wir können es in Deutschland jeden Tag sehen. Es wird ja eher sogar schlimmer. Unser egozentrisches Wesen stand und steht immer noch im Vordergrund, liebe Geschwister. Wichtig war und ist, dass es mir gut geht, egal wie es den anderen geht. Das ist der wesentliche Grund, warum die Welt so ist, wie sie ist. Es geht immer nur um mich und nie um den anderen. Die zweite Sache, die wir hoffentlich verstanden haben, ist, dass es eine Hoffnung gibt auf Veränderung. Und dies ist nur durch eine neue geistige Geburt möglich. Es muss ein Austausch unserer inneren Haltung erfolgen. Eine Reparatur hilft hier nicht. Diesen Austausch kann aber ich alleine nicht umsetzen. Wir benötigen dafür Hilfe. Hilfe von unserem Schöpfer, Hilfe von unserem Hersteller. Das alte Ego muss weg und eine neue Sicht der Dinge, bis hin sogar zur Feindesliebe, muss her. Wie kann ein Egomane Feindesliebe zeigen? Das ist unmöglich. Ein Mensch aber, der wirklich wiedergeboren ist, kann es sogar schaffen, seine Feinde zu lieben. Ich schaffe es manchmal nicht mal, meine eigenen Geschwister zu lieben. Und soll meine Feinde lieben? Ja, es ist möglich, wenn ich mich darauf einlasse. Diese Erfahrung, dieser Sinneswandel, das zu erleben, ist im Grunde genommen der Sinn meines irdischen Lebens. Christsein, liebe Geschwister, ist keine Religion mit Verhaltensvorschriften. Davon gibt es in dieser Welt schon mehr als genug. Und alle diese Religionen haben sich nicht durchgesetzt, haben die Welt nicht wirklich verändert zum Besseren. Wahre Christen sind Menschen, die eine geistige Wiedergeburt erfahren haben und dadurch nicht mehr so sein können, wie sie mal vorher waren. Daran könnt ihr feststellen, ob ihr euch wirklich geistlich verändert habt. Und drittens, dieses neue Leben, das mit der Wiedergeburt gestartet ist, ist ein Wachstumsprozess, das uns das ganze irdische Leben begleiten wird. Der Glaube an Jesus Christus ist nicht die Endstation. Der Glaube an Jesus Christus ist der Zugang, der Startpunkt dieser neuen Weltsicht. Das ist ganz wichtig. Ihr glaubt ja nur, nein, durch Glauben habe ich mein Leben verändern können. Das war der Startpunkt, weil der Prozess geht ja immer noch weiter. Das hilft übrigens auch, wenn man dann Menschen erklären will, wenn du Christ bist, muss ich kein Christ werden. Wenn du dich so verhältst, mache ich doch jetzt auch schon. Nein, es geht ja darum, dass Christ sein, dass du den Zugang bekommst und dass du dann anfängst, dich zu verändern. Dieser kontinuierliche, persönliche, praktische Heilung, dieser Veränderungsprozess ist auch wichtig, um Frieden mit Gott zu haben, mit unseren Geschwistern und mit unseren Mitmenschen. Und da wir wahre, glaubenhaftige Zeugen und Botschafter sein wollen, ist dieses Thema für uns sehr wichtig. Und daher bitte ich euch, bitte ich mich selber immer wieder aufs Neue, jeden Tag, Tag für Tag, Herz und Sinn nutzen, um das Wort Gottes zu lesen. Im Gebet immer wieder, jeden Tag nach seinem Willen fragen und jeden Tag auch mich zu fragen, ist das jetzt mein Ziel, was ich verfolge, oder ist es sein Ziel? Hilft es mir, geistlicher zu werden? Hilft es mir, meinen Herrn zu verherrlichen? Oder ist es egozentrisch wieder? Solange wir auf dieser Welt leben, haben wir zwei Sachen in uns, unser Fleisch und unser Geist. Ich wünsche uns allen, dass wir durch Gottes Hilfe es immer mehr schaffen, das Fleischliche klein zu kriegen und das Geistliche hochzubekommen. Aber es ist ein Prozess. Lasst uns daran arbeiten und den Menschen zeigen, was wirklich Christsein bedeutet. Amen.